Immo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd. Limo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Limo, dem Podcast von Haufe Immobilien. Ich verspreche Ihnen heute einen kurzweiligen Chat zum Thema Energie und Immobilien. Die Schnittmengen werden immer größer.
Der Klimawandel wird nur bekämpft werden können mit der Dekarbonisierung. Das sind die ganz großen Ds, Digitalisierung, aber eben auch mit der Dezentralisierung. Energie soll dort mit produziert werden, am besten, wo sie dann auch direkt verbraucht wird und das so nachhaltig als möglich. Und da ist man natürlich direkt mit bei der Immobilie.
Um das Thema auf seine Bedeutung für die Branche abzuklopfen, habe ich mich mit Dr. Henning Lustermann von E.ON verabredet. Der promovierte Jurist und Politikwissenschaftler hat seine berufliche Laufbahn in einer Großkanzlei im Bereich Umwelt- und Energierecht begonnen. Bald wechselte er in die Energieindustrie zur E.ON Ruhrgas. Danach war er in Leitungspositionen bereits unter anderem bei Uniper, Calorimeter, Urbana und Innogy tätig. Nach dem Innogy-Merger ist er heute Prokurist und Head of Heating and Cooling Solutions Germany bei der E.ON Energy Solutions GmbH. Er findet es spannend, im teilregulierten Umfeld vertrieblich kreativ sowie auch im Ausland tätig zu sein. Mein Name ist Jörg Seifert. Ich bin Managing Editor des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Schönen guten Morgen, Henning, nach Essen.
Schönen guten Morgen, lieber Jörg, nach Freiburg.
Ja, ich freue mich sehr, dass wir nun diesen Podcast im Spannungsfeld Energie und Immobilienwirtschaft miteinander machen. Zwei Worte mal zu dir selbst. Was fasziniert dich denn am Thema Energie und wie bist du überhaupt dazugekommen?
Ja, Energie ist tatsächlich eine große Faszination für mich. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Lebensader der Gesellschaft. Nichts geht ohne, alles geht irgendwie mit und für den Klimawandel sicherlich auch der Stellhebel überhaupt.
Der Stellhebel überhaupt, ist er auch der Stellhebel für die Energie- und Immobilienwirtschaft? Wann ist das auf das Radar der Akteure gekommen?
Ich glaube, das war insbesondere durch den Umstand, dass der Klimawandel mit den nun auch international unumstrittenen Erfordernissen und Bedürfnissen über Paris, dem Klimaziel 2050, nun auch verbindlich da nahe zu kommen, dass dies nicht nur mit der Stromwende erreicht werden kann. Es fing ja alles an, nun schon vor über 20 Jahren, das EEG ist nun damit 20 Jahren, die ersten Anlagen gehen schon aus der Förderung raus, sehr erfolgreich hochgelaufen. Wir haben, heute habe ich noch eine Zeile mitgelesen, dass in Europa erstmals auch tatsächlich die Erneuerbaren einen überwiegenden Anteil bei der Stromproduktion damit stellen, damit können an einzelnen Tagen. Aber die Ziele können nicht erreicht werden, indem es nur über die Produktion erneuerbaren Stromes geht, sondern es muss auch eine Wärmewende geschehen. Und die Wärmewende spielt insbesondere in den Immobilien findet dort statt. 40% aller CO2-Emissionen können indirekt den Immobilien mit zugeordnet werden. Und wenn dies dann nicht tatsächlich auch dort erreicht wird, werden die Klimaziele niemals erreicht werden können. Und somit ist natürlich die Politik und die Regulierung immer stärker auch auf das Thema Immobilie gekommen. Und man muss sich in der Industrie mit diesem Thema mehr und mehr mit beschäftigen.
Und wo siehst du jetzt, sag mal, die größten Schnittmengen zwischen Energie- und Immobilienwirtschaft?
Der Klimawandel wird nur bekämpft werden können mit der Dekarbonisierung. Das sind die ganz großen Ds, diese Trends, dann auch mit der Digitalisierung, aber eben auch mit der Dezentralisierung. Die Energie soll dort mit produziert werden, am besten, wo sie dann auch direkt verbraucht wird und das so nachhaltig als möglich. Und da ist man natürlich direkt wieder auch mit bei der Immobilie. Das geht zum Prosumer. Das bedeutet, dass die Energie, die in den Immobilien nicht nur für die Wärme, auch für den Strom verbraucht werden, möglichst nah bereitgestellt werden und dort dann in den Immobilien auch verbraucht werden. Insofern muss sich, glaube ich, heutzutage, und das tun sie auch schon, jeder Immobilienmanager damit beschäftigen, wie die Energiebilanz seiner Immobilie aussieht.
Du hast ja auch bei uns im letzten Heft was geschrieben, da darf ich mal kurz zitieren, aktuell in der Februarausgabe, die kommt bald raus. Die Nutzung aller lokal verfügbaren Energiequellen für die Entwicklung nachhaltiger Quartiere wird zunehmend zu einer Selbstverständlichkeit, meintest du. Also es geht vom Wärmepumpeneinsatz über Photovoltaik bis zum Eisspeicher. Also wenn ich mir das so überlege, ist also insbesondere in der Quartiers- und Gebäudeentwicklung wird sich dann die Versorgung mit Wärme und Strom aller Erfahrung nach grundlegend verändern. Kannst du die aktuellen Haupttendenzen skizzieren?
Ja, ganz spannend. Herzlichen Dank für den Hinweis da nochmal. Ich würde gerne vorab dort einmal unterscheiden zwischen Neubau und Bestand. Beim Neubau ist schon in den letzten Jahren sehr, sehr viel mit passiert. Neue Technologien lassen sich natürlich auf der grünen Wiese viel besser damit einsetzen. Und dort kann man von Vernetzung sprechen, über die Quartiersansätze. Wir haben lange, lange gemeinsam gekämpft zum Gebäudeenergiengesetz, dass dies jetzt dann die NF und Wärme-EEG entsprechend damit zusammenführt, verschiedene Dinge, dass Quartiers-Experimentierklauseln dort mit dann greifen. Beim Neubau kommen wir schon in Standards und in Energieeffizienzen bei den Immobilien, die wirklich schon toll sind und sehr, sehr große Schritte weiter nach vorne bringen und dem Ziel der Klimaneutralität oder der annähernden Klimaneutralität sehr, sehr nahe kommen, auch wenn da sicherlich auch immer noch weitere Schritte zu gehen sind. Im Bestand ist das sicherlich eine ganz, ganz andere Frage. Also zu Anfang sagten wir, ein Gruß aus Essen, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, dort haben wir ganz, ganz viel 50er, 60er Jahre. Damit Bau diese auf einen KfW 40 Stand mitzubringen, ist natürlich eine unglaubliche Herausforderung und was technisch möglich ist, aber sicherlich wirtschaftlich nicht wirklich darstellbar ist, jedenfalls dann, wenn man sich auch dem Anspruch bezahlbarem Wohnraum dann mit entsprechend nähert. Das ist sicherlich sehr, sehr schwierig und dies geht eben nur Schritt für Schritt und auch über Digitalisierung verschiedener Dinge. Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Wie gesagt, im Neubau geht es klasse schon. Es geht mit großen Teilen erneuerbar, es geht sektorkoppelnd, es geht vernetzt. Bestand ist sicherlich die große, große Herausforderung auch für die nächsten Jahre.
Gut, wir haben 2% Neubau pro Jahr in Deutschland, ja, und der Rest ist wirklich Bestand, ja, und da muss wirklich am meisten passieren. Was wäre so dein Favoritentipp? Wo sollte man anfangen im Bestand?
Das ist sehr spannend. Tatsächlich ist jetzt durch das zum 1.1. in Kraft getretene Bundesemissionshandelsgesetz so ein bisschen weiterer Schwung auch in die Branche mitbekommen. Ich persönlich bin sehr stark sogar auch noch sehr nah an der Wohnungswirtschaft dann mit dran. Insgesamt war das ja ein Thema, was aufgrund des sogenannten Investorendilemmas, all das, was an der Energieeffizienz der Immobilie getan wurde und investiert wurde, fiel in Anführungsstrichen zu Last des Immobilieninhabers, aber zugunsten dann des Mieters. Man konnte es irgendwie nicht dann mit umsetzen. Dadurch, dass jetzt beim BEHG Verschränkungen damit kommen und wahrscheinlich auch CO2-Belastungen unmittelbar durch den Verbrauch auf den Vermieter gelegt werden, sehen wir dort doch eine Bewegung jetzt, dass sich mehr und mehr und nicht nur die Großen, die sehr, sehr Großen beschäftigen sich schon seit vielen Jahren damit, aber jetzt auch die Mittleren und die Kleineren da mehr und mehr mit beschäftigen. Und dadurch, dass das, egal was ich bei einer Immobilie mache, mache ich das nicht für morgen oder fürs nächste Jahr, sondern meistens für viele, viele Jahre. Man denkt fast eher in Dekaden. Und man hat ja in Anführungsstrichen auch noch ja fast 30 Jahre bis zum Ziel 2050 der Klimaneutralität dann nahe zu kommen. Insofern muss man in Zyklen denken, in unterschiedlichen Schritten, um zu schauen, was jetzt immer in dem Spagat bezahlbarer Wohnbau einerseits und Energieeffizienz andererseits die ersten nächsten Schritte sind, etwas zu tun im geringinvestiven Bereich und dann weiterzugehen, neue Technologien einzusetzen, einzusetzen, neue Heizungssysteme einzusetzen und das weiterzumachen. Wir erkennen derzeit in der Branche eine Art Trend, dass sich man sich dort dem Thema nähert, indem man tatsächlich jetzt auch mehr und mehr Energieexperten in die Wohnungswirtschaft holt, in die Immobilienwirtschaft. Experten, die nicht zwingend aus dem Immobilienbestand, sondern tatsächlich eher aus der Energiewende kommen, aus dem Energiebereich kommen, gehen in die Immobilienwirtschaft und beraten dort. Und das ist so ein Schlagwort, was dort aktuell geprägt wird. Das ist der Klimapfad oder der Klimaschutzpfad, um zu wissen, okay, dass das Ziel, was erreicht werden soll, das steht, aber der Weg dorthin ist noch nicht klar und in welchen Schritten. Und dort beschäftigen sich jetzt viele damit, überhaupt erstmals zu Beginn dieses Pfades überhaupt erstmal die Daten vollumfänglich mit aufzunehmen. Was ist denn überhaupt mit da? Woran, um dann entscheiden zu können, wo tatsächlich die sogenannten Low-Hanging Fruits sind, woran kann gegangen werden, was sind die Methoden und in welchem Schnitt wird dann überhaupt angegangen, was zu tun?
Also die Bestandsdatenaufnahme im Bestand ist so der erste Schritt, um da zu gucken, was mache ich überhaupt und wo setze ich an. Ja, das ist verständlich. Ich meine, du bist Head of Heating and Cooling. Sag mal, welches Thema oder welche Rolle spielt das Thema Kühlung von Gebäuden auch in Deutschland angesichts der fortschreitenden Klimaerwärmung?
Ganz spannend. Also privat habe ich mehr und mehr das Gefühl, dass Freunde und Nachbarn sich mit dem Thema Klimatisierung immer mehr auseinandersetzen durch diese unglaublichen Spitzen, die wir in den letzten Jahren schon vermehrt bekommen haben und die wahrscheinlich in Zukunft immer noch mehr mit werden. Ungeachtet dessen, wir sind für Wärme- und Kältelösungen im Markt. Kältelösungen in der Wohnungswirtschaft teilweise auch schon gefragt, auch mit dem Neubau. Im Bestand sehen wir das aktuell noch mit nicht. Aber natürlich ist das Thema Kälte in Kliniken, in Nichtwohngebäuden und Ähnliches schon seit Jahren, Jahrzehnten ein großes Thema und wird natürlich immer gewichtiger. Ja, wir haben eine sehr, sehr große Versorgung, das Klinikum Heidelberg, was wir versorgen. Da war mit einer sehr, sehr großen Kältezentrale bei tagelang anhaltenden Temperaturen von über 35 Grad, ist das schon eine Herausforderung, der wir uns gerne stellen, um dort die Versorgungssicherheit dann damit aufrechterhalten zu können. Also das ist tatsächlich ein Thema. Ein Thema auch ganz spannend, weil wir im Rahmen unserer Strategie immer rechts und links dann noch mitschauen und auch schauen, Tiefe unserer Lösungsansätze, die wir dann unseren Kunden mit anbieten, noch verbreitern, damit zu können, sind wir auch bei der Erco-Gruppe im Raum Hannover mit eingestiegen. Das ist ein mittelständischer Kältebauer. Mhm. Und das ist wirklich eine Branche, wie ich anfangs sagte, die auch tatsächlich auch in die Privatwohnungen und in die Wohnimmobilien mitgehen. Die haben die Auftragsbücher quasi für die nächsten 2 Jahre vor. Und auch hier der Aufruf, wenn sich Kältetechniker entsprechend berufen fühlen und noch einen Job suchen im Raum Hannover, wir suchen kräftig einen Wachstumsmarkt, das ist wirklich erstaunlich.
Alles klar, ist angekommen. Ich wollte noch, du hast es vorhin schon angesprochen, dass es immer das Dilemma zwischen, sagen wir mal, technischer Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit gibt. Also der Spagat zwischen klimaneutralen Gebäuden und bezahlbarem Wohnraum zum Beispiel, ist ja aus wirtschaftlicher Sicht schon ein Kunststück. Also ich meine, wie kann das gelingen?
Ja, das ist eigentlich die ganz, ganz große Frage und das fragt die Branche dann auch zu Recht uns Dienstleister, wie das irgendwie dann mit geschehen kann. Aber das muss einfach noch mal gesagt werden, Klimaschutz gibt es leider aktuell noch nicht zum Nulltarif. Das ist so, aktuell gibt es technische Möglichkeiten, auch jetzt schon, auch den Bestand, auch das denkmalgeschützte Haus quasi klimaneutral zu stellen, aber das natürlich zu Kosten-Nutzen-Verhältnissen, die jenseits von Gut und Böse sind. Und wir stehen natürlich im Markt, immer Lösungen anzubieten, die so grün und nachhaltig und energieeffizient als möglich sind und das bei geringsten möglichen Aufpreisen. Da kommt es natürlich entgegen für den Mieter, dass bei egal welchen technischen Fortschritts, im Neubau sieht man das ganz besonders, der Preis pro genutzte Einheit Wärme teurer wird durch die Technologie, die man einsetzt, aber durch die insgesamt auch Bauhülle und alles, wie es zusammenspielt, absolut natürlich ein deutlich geringerer Verbrauch mit einhergeht, sodass es dann in der absoluten Belastung immer dann noch mit geringer wird. Also wir sehen, dass das Invest in die Technik natürlich größer wird, dafür dann aber aber beim Arbeitspreis im Rahmen des Verbrauches deutlich eingespart werden kann. Das ist etwas, wo man mit hinkommt und wo man vom Verständnis her mit werben kann, eine Verschiebung im Prinzip vom Arbeitspreis zum Grundpreis hin. Mhm. Und darüber hinaus die Möglichkeiten, tatsächlich das Ganze effizienter zu gestalten und die Ineffizienzen der Vergangenheit noch stärker aufzudecken und tatsächlich glatt zu ziehen. Und da ist sicherlich einer der Königswege die Digitalisierung. Da muss geschafft werden, die Nutzungsgrade all der bestehenden Anlagen über digitale Wege, die jetzt mehr und mehr sich am Markt etablieren, auf wir bieten da Lösungen zu an, dann noch mit zu heben und somit tatsächlich die geringstmögliche Belastung beim Mieter dann auch ankommen zu lassen.
Okay, also es ist ja immer, wie soll ich sagen, man muss da mit mehreren Bällen jonglieren, wenn ich mal beim Grundstück bleibe, ja, mit die Energiequellen sollen ja Klimaschutz, Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit miteinander verbinden. Ja? Also das Thema Versorgungssicherheit ist ja auch noch was. Aber wenn man irgendwo anfängt, also kann ich mir vorstellen, dass wirklich die Datenaufnahme der erste Schritt ist, weil viele Branchenakteure wissen ja noch nicht mal, wie viel Energie ihr Gebäude pro umbauten Raum oder Quadratmeter verbraucht. Ja. Habt ihr da Messgrößen, um das zu beschreiben? Das 3-Liter-Haus oder was auch immer ja mal aus der Autoindustrie importiert?
Kenngröße ist sicherlich die Endenergie und das wird dann runtergebrochen, wie auch schon über Jahre bekannt, über die entsprechenden Energieausweise ist die Kilowattstundenzahl pro Quadratmeter per Anno. Das ist sicherlich etwas, was bekannt ist, womit man arbeiten kann. Man versucht jetzt seit Jahren das mehr und mehr in Richtung CO2 mitzubringen, weil das die allgemein anerkannte Größe ist und Stellschraube KPI, mit der eben die Klimaziele dann versucht werden, damit zu erreichen und auch eben gebenchmarkt werden. Aber es ist tatsächlich so, das kann ich auch mit bestätigen, dass es sehr, sehr schwer ist, auch teilweise immer noch für die ganz Großen aufgrund der Heterogenität der Bestände. Bei den Großen ist es teilweise auch durch An- und Abverkauf von entsprechenden Portfolien, da einen entsprechenden Stammdatensatz mit zu bekommen, um das überhaupt erstmal dann die Basis damit auflegen zu können. Weil egal ja auch, was ich entsprechend einsparen kann ich nur etwas, wenn ich weiß, was ich vorher entsprechend auch mit hatte. Mhm. Es gibt sehr, sehr viele Daten, aber dadurch, dass es dann tatsächlich in der Wohnungswirtschaft ein Massengeschäft auch an Daten ist, ist das auch fast nicht anders als digital entsprechend mit dem beizukommen. Das sind natürlich die Messdienstleister, zuvor, dass die Großen mit bei entsprechende Lösungen damit zu bringen, aber auch genauso wie wir als EVU, die vom Heizungskeller, von der eigentlichen, von den Primärkreisen dann mitkommen, von den energieproduzierenden Stellen, das zusammenzufahren, ist jetzt, glaube ich, tatsächlich aktuell die größte Aufgabe, dies zu berechnen und dann auch das überhaupt mal in Zahlen und auch in Euros dann umsetzen zu können, was es damit bedeutet mit entsprechenden Regularien, mit CO2-Belastungen und was spare ich dann wo, um das wieder in entsprechende Technik damit einsetzen zu können. Also dabei muss einfach damit bewusst sein, alles das, was ich jetzt nicht mache, wird mir am langen Ende natürlich mit auf die Füße fallen und dadurch insbesondere Immobilienwirtschaft, insbesondere dort nochmal die Wohnungswirtschaft eigentlich über Dekaden denkt, ist 2050 dann auch eben nicht mehr so weit weg. Und mit den Energieausweisen hat man etwas versucht, was glaube ich nicht so richtig gegriffen hat. Ja. Jetzt kommt die CO2-Bepreisung, es wird trefflich darüber gestritten, ob die Preise, die dort genannt die zunächst ja im Übrigen im ersten Entwurf noch mal viel niedriger waren. Man hat ja die politische Diskussion mit 10 Euro die Tonne angefangen, hat jetzt dann 25 im ersten Schritt mit durchsetzen können und es wird ja auch immer noch trefflich gestritten, ob das ausreicht, damit eine Steuerungsfunktion mit zu erzielen.
Ja, das wollte ich fragen. Seht ihr da, ich meine, jetzt ist es ja noch nicht allzu lang, könnt ihr euch eine Lenkungswirkung dadurch vorstellen?
Ich glaube tatsächlich ja. Aha. Ich glaube nicht, dass das Geld aktuell, was eingespart wird, schon ausreicht, um 1:1 größere Maßnahmen gegenzufinanzieren. Aber es schafft einen Wandel, was man auch in den Verbänden und in den Kundengesprächen mit verspürt, dass dieses Thema deutlich, deutlich stärker in den Vordergrund gerückt wird. Und wenn man versucht, natürlich immer nur das Allergeringste dann mit zu tun, das ist das, was ich eben sagte, das hinten anstehende Ziel wird immer gleich bleiben, wird der Druck nach hinten raus immer größer werden. Und genau. Fangen an, mehr und mehr auch zu verstehen, ja.
Wer soll denn deiner Meinung nach die aus dieser Abgabe entstehenden Kosten tragen? Ist es der Vermieter, der die Anlagen stellt, wo der Mieter muss die ja nehmen, oder der Mieter, der nolens volens in so eine technische Situation gerät?
Sehr gute Frage, Jörg. Bin ich eben leider ein bisschen schlampig drüber weggegangen. Die aktuelle Regelung sieht vor, dass es schlichtweg auf den Verbrauch der Endenergie mitbesteuert wird. Das heißt, nach der aktuellen Regelung würde es komplett beim Mieter liegen.
Ist das gerecht, deiner Meinung nach?
Das ist sicherlich schwerlich gerecht. Wir sprachen eben von diesem großen Spagat, einerseits bezahlbarem Wohnraum und andererseits Energieeffizienz und klimaneutrales Wohnen. In diesem Spannungsverhältnis ist es sicherlich nicht unbedingt gerecht und auch zielführend, das einzig und allein dem Mieter aufzuerlegen. Und da gibt es jetzt von den drei SPD geführten Ministerien einen entsprechenden Vorschlag, diese Kosten zu halbieren, genau die Hälfte auf Seiten des Vermieters und die andere Hälfte auf Seiten des Mieters dann mitzulegen. Dieser Vorschlag wird auch aktuell sehr, sehr heiß diskutiert. Und es gibt Vorschläge, DENA hat eine entsprechende Studie mit rausgegeben und einen Vorschlag, und auch GdW, ZIA sind sehr stark dabei. Aktuell gibt es sehr eng getaktete Sondersitzungen, um dies nochmal zu verschärfen. Es gibt einen Vorschlag, in dem gesagt wird, diese 50%, auf die sich, glaube ich, auch die Immobilienwirtschaft mehr und mehr einlassen wird. Also selbst in der Immobilienwirtschaft gibt es wenige, die sagen, dass es zu 100% auf die Mieter gelegt werden soll. Das ist politisch auch nur schwerlich, glaube ich, durchsetzbar. Aber dass dann die 50% anders aufgeteilt werden, weil wenn 50% über den Daumen hinweg unselektiert auf jede Immobilie, auf jeden Vermieter umgelegt werden, würden die benachteiligt werden, die in den letzten Jahren schon entsprechend saniert und energetisch etwas getan haben, und gerade die bevorteilt, die eben schlichtweg nichts gemacht haben und die Hände in den Schoß gelegt haben. So dass gesagt wird, es soll eine Verschärfung geben zulasten derer, die bislang noch nichts getan haben, und eine Bevorzugung derer, die in die Hülle, die in die Energieeffizienz der Immobilie schon investiert haben.
Okay.
Ich glaube, dass das ein sehr interessanter Ansatz ist.
Ja, das ist gut. So könnte man dieses quasi klassische Investoren-Nutzer-Dilemma einigermaßen auflösen. Ich meine, auch um das irgendwie handeln zu können, braucht man ja Daten. Ja? Und wenn ich jetzt nochmal so an die Begegnungspunkte von Immobilie und Energie denke, da spielt ja Digitalisierung eine Riesenrolle, ja, wenn man an Smart Metering, Smart Data, Smart Energy Managing so in dieser Reihenfolge mal denkt. Du hast es vorhin schon mal angedeutet, wo entwickelt sich da Digitalisierung? Auch nochmal mit Hinblick auf unsere Hörer die Frage, wo sollten die anfangen zu digitalisieren?
Ja, auch dort hilft in Anführungsstrichen die Regulierung schon wieder ein Stück. Also durch die EED-Vorgaben aus Brüssel kommen, die ja noch in der HKVO entsprechend mit umgesetzt werden müssen, ist ja eine Digitalisierung des Messwesens, der Messdienstleistung vorgeschrieben, sodass jetzt in ganz wenigen Jahren, und zwar wir reden von 2-3 Jahren, zu einer vollumfänglichen Digitalisierung beim Messwesen ausgeholt wird, basierend auch auf dem Anspruch, unterjährige Verbrauchsinformationen dann dem Mieter geben zu können, weil das vielleicht noch ganz kurz ergänzend zu der Frage von vorab. Ich glaube, dass es zwingend trotz alledem auch Kosten mit beim Mieter mit hängen bleiben müssen, um eine Lenkungsfunktion zu erreichen. Weil es gibt auch ganz viele Untersuchungen, die mit belegen, man kann an der Hülle und an der Energieproduktion, an der Wärmegestellung so viel machen, wie man will. Wenn man das regulativ einfach mit Fenster auf, Fenster zu, wieder beim Mieter, was es eben leider auch noch gibt, entsprechend zu stark damit sieht. Also wir sprechen halt vom Rebound-Effekt, was dann immer wieder damit zurückkommt. Oder der Klassiker, ich führe den hydraulischen Abgleich mit durch und das Unwohlgefühl ist da und alle drehen die Heizung, wer weiß nicht wie mit auf. Das muss schon von beiden Seiten dann da irgendwie damit kommen. Und insofern ist diese Digitalisierung, die eben angesprochen war, sowohl für die Erhebung der Stammdaten als auch für den Mieter, um eine deutliche Transparenz darüber dann mitzubekommen, was ich hier eigentlich verbrauche, was ich tue, ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Schritt für mehr Bewusstsein und dann für entsprechende steuernde Funktionen.
Mhm. Ja, lass uns doch mal so ein bisschen auf ja, technologische, also ein paar Sachen streifen. Also ich habe mir auch, denke ich immer, okay, Strom wird ja zunehmend aus Photovoltaikanlagen produziert und auch über Mieterstrommodelle, was ja jetzt auch verstärkt gefördert wird, direkt an die Haushalte zum Eigenverbrauch verteilt. Wie steht denn ihr dazu? E.ON hat ja davon wenig eigentlich, oder?
Will ich so nicht sagen. Ganz spannendes Thema, das Thema Mieterstrommodell, dass dort ein sehr, sehr großes Potenzial mitschlummert zum Gelingen der Energiewende, ist unbestritten und auch schon seit Jahren, Jahrzehnten im Prinzip in der Diskussion. Die Regelungen, um diesen Mieterstrom gelingen zu lassen, waren allerdings in der Vergangenheit so unglaublich unattraktiv, dass es leider dann, es gab ja diesen Deckel im EEG mit einer Zuteilung von entsprechender Förderung, der nur zum Bruchteil irgendwie damit ausgeschöpft wurde. Und man sich immer gefragt hat, warum es da nicht mitgeht. Das sind dann so Stichpunkte wie gewerbesteuerliche Privilegierung, die auch außerhalb des EEGs mitliegen, Dinge, die angefasst werden müssen und weitergehende Förderung und vor allen Dingen das Thema der Regulierung, dann der Netze zum Thema Kundenanlage, dass ich eben auch Mieterstrom mit anbieten kann, der nicht nur zwingend in derselben Immobilie, also selbe auf dem selben physischen Baukörper mit erzeugt werden. Da ist jetzt aber in den letzten Jahren massiv mit nachgeschärft worden. In Berlin gibt es jetzt eine neue Regulierung, die das auch nochmal massiv mit anstreben will, im Neubau oder eben auch wesentlichen Veränderungen im Bestand ist dann eine Verpflichtung, größerer Anteile auch tatsächlich des Daches schon mit für PV dann mit zu nutzen und ähnliches. Also ich glaube, da kommt immer mehr und mehr. Ja, das ist für uns jetzt, ich arbeite im B2B-Bereich, also unsere Kunden ist die Immobilienwirtschaft und Gewerbe, Industrie, nicht sonderlich attraktiv, weil das dann auch dass die Messkonzepte, die Abrechnungsdinge sind enorm komplex und das alles übereinander zu bringen für extrem dann unterm Strich doch wenige Verträge ist nicht unbedingt attraktiv. Aber wir wissen, dass das ein Schritt ist, der gegangen werden muss, der in den Gesamtkanon mitgehört und dass auch unsere Kunden dies wünschen. Und im Rahmen eines neuen Quartiers und Ähnliches gibt es zumindest kein Kundengespräch, wo nicht immer das Thema Mieterstrom auch mit besprochen wird und auch mit genutzt wird und an einzelnen Stellen auch mit eingebracht wird. Also im Rahmen der Neuquartierserstellung und Bau ist das Thema Mieterstrom auf jeden Fall mit da und natürlich ist das mit eine Möglichkeit in unserem Portfolio, unserer Lösung, was wir mit anbieten.
Ich meine, gesteuert werden muss das ja wahrscheinlich schon über digitale Steuerungsmodelle auch, was weiß ich, Erfassung, Messung, Abrechnung und so weiter und Verteilung. Ja, ja, ja. Von daher, da braucht es ja auch wieder Expertise. Nochmal eine andere Frage zum Thema Wärmepumpen. Hätte ich gerne irgendwie mal so ein Statement von dir, weil ich habe letztens gelesen, der regierungsnahe Think Tank Agora Energiewende sieht 2030 bereits auch 6 Millionen Gebäude schon mit elektrisch betriebenen Wärmepumpen beheizt. Und das hat ja deutlich geringeren Wärmebedarf. Ist das deiner Meinung nach erreichbar oder ist das so ein regierungsnahes Wunschdenken der Wärmewende?
Ich will mich da ungern auf konkrete Zahlen mit einlassen. Was ich sicherlich mit bestätigen kann, dass die Wärmepumpe aktuell eins mit der technischen Themen sind, die die Energieeffizienz maßgeblich damit treiben. Und das im Übrigen auch in riesig großen Anlagen. Wir haben in Berlin beispielsweise oder in Schmalkalden in Thüringen jetzt IKWK, also innovative Kraft-Wärme-Kopplungsprojekte, wo wir mit sehr, sehr großen Wärmepumpen im MW-Bereich tatsächlich arbeiten und diesen dann der Fernwärmeversorgung, Nahwärmeversorgung mit zuführen. Das ist etwas, was schon mehr und mehr mit funktioniert. Ehedem war man ja immer sehr, sehr skeptisch, mit der Wärmepumpe nur unterstützend irgendwie damit tätig zu werden, weil es eben nicht auf die höheren Temperaturen damit kommt. Das wird aber technisch aktuell mit ergänzt durch die sogenannten Low-Ex-Netze, durch Niedrigtemperaturnetze, die technisch dann mit betrieben werden können. Auch dort hat E.ON aus Schweden mitkommend eine technisch sehr, sehr gute Lösung mitentwickelt, die wir in verschiedenen Quartiersentwicklungen damit einsetzen. Zuvorderst natürlich auch mit geplant in Tegel, das ist der neue Stadtteil in Berlin. Da kann die Wärmepumpe dann immer stärker dann wieder dann damit zukommen. Ob es dann das allein glückselig machende Technologieinstrument sein wird, da bin ich mir nicht so sicher. Das wird ja auch in den Verbänden zuvorderst immer wieder gefordert und von uns immer wieder unterstrichen, das Thema der Technologieoffenheit. Also dass man sich bitte nicht regulatorisch oder technisch auf eine Schiene nur irgendwie damit begibt und alles andere mit ausblendet, sondern ja, dass man, wir wollen das Ziel Klimaneutralität 2050 mit erreichen. Da können Wasserstoff und alle weiteren Themen noch mit reinspielen. Am besten möglichst viele Hunde laufen lassen, ausprobieren und dann, was sich hinterher dann zusammen als wirtschaftlich und energieeffizient stärkste Technologie mit dann bewahrheitet, wird sich dann durchsetzen. Aber aktuell ist die Wärmepumpe tatsächlich sehr gut dabei. Das können wir auch aus der Praxis sagen.
Okay. Und es gibt ja, also man hat es jetzt gehört, über 50% regenerative Energien werden schon eingesetzt. Ich meine, die stehen auch nicht unbegrenzt zur Verfügung. Und es gibt ja immer die Angst um die Energieversorgung im Lande. Ja? Also was passiert, wenn weder der Wind weht noch die Sonne scheint? Können dann diese Energieversorgungskonzepte tragen? Oder was habt ihr da für einen Ansatz? Wie gleicht ihr das aus? Was kann da ein guter Weg sein für die Branche?
Eine Antwort ist da sicherlich die Speichertechnologie. Und sowohl, wir haben das Thema E-Mobilität, das ist nichts anderes als natürlich ein Speichermedium letztendlich, aber auch im Wärmemarkt gibt es große Bereiche, tatsächlich dann Wärme dann mit zu speichern, das auf unterschiedlichste Art und Weise. Nichtsdestotrotz hat man immer noch aktuell jedenfalls eine entsprechende Absicherung, um, wenn alles ausfällt, eben dann die Versorgungssicherheit für uns mit das höchste Gut auch mit gewährleisten zu können, um das aktuell auch noch fossil mit darstellen zu können. Aber die Nutzung, die Effizienz und auch die Speicherung wird dort ihren weiteren Beitrag leisten, dass die Erneuerbaren auch weiter auf dem entsprechenden Vormarsch sein werden. Ja.
Okay.
Aber die Erneuerbaren sind ja auch nur ein Teil. Das heißt, auch die Wärmewende wird nicht allein gelingen in Bereitstellung grüner und regenerativer Energie. Natürlich muss auch der Energieverbrauch entsprechend runter. Insofern ist es ein Zusammenspiel auch von Gebäudehülle und Enken, sodass dann eben auch weniger, wenn es zur Verfügung steht, auch teilweise dann mit ausreichen kann, dies mit abzudecken. Und das unterstützt mit Speichern, kann dann unterm Strich die 100% dann bringen.
Du hast vorhin schon mal das Stichwort Wasserstoff gesagt. Spielt das in diesem Zusammenhang auch eine Rolle? Also ich habe mich da auch ein bisschen informiert. Technisch ist vieles möglich zurzeit, aber auch da ist die Frage der Wirtschaftlichkeit noch nicht gelöst. Wann wird Wasserstoff wirtschaftlich einsetzbar sein?
Auch eine ganz, ganz große Frage. Und dann auch die Frage mit wofür. Wir stellen uns dem Thema Wasserstoff E.ON insgesamt als Gruppe natürlich sehr stark und massiv. Das wird eins der großen Themen mit sein. Eine weitere Technologie, die unbedingt weiter ausprobiert werden muss, erforscht werden muss, wie es geht. Eine große Idee war ja immer, die ich auch nach wie vor für faszinierend erachte, Power to Gas, das heißt den teilweise massenhaft dann eben auch im Überfluss entstehenden Windstrom in Norddeutschland über die Elektrolyse in Wasserstoff umzuwandeln und diese dann dem Gas mit zuzuführen und sozusagen dann grünes Gas entsprechend zu haben und Wasserstoff, wir kamen eben dazu, eben als Speichermedium dann auch dann zu haben. Aktuell für die Immobilienwirtschaft im Wohnungsbereich, sage ich mal, die absolute Forschungsbereich, nur F&E. Mhm. Im Gewerbe, in Hotels, in ähnlichen größeren Dingen, Bürokomplexen werden schon erste Technologien mit ausprobiert. Aber das wirklich auch, wenn der Investor es gerne möchte, aktuell wirtschaftlich kompetitiv ist es natürlich gegen den anderen verfügbaren Technologien noch nicht. Da wird noch einiges an Forschungsgeldern investiert werden müssen. Aber ich glaube, dafür ist auch die Bundesregierung bereit, dies zu tun und zu geben. Und ob es dann in 10, in 15, in 20 Jahren auch mit in der Wohnungswirtschaft, in der Immobilienwirtschaft, im Bürokomplex mit angekommen ist, eine sehr, sehr interessante, spannende Frage, für die es sehr viele Wahrscheinlichkeiten gibt.
Zum Abschluss habe ich nochmal eine ganz andere Frage. In den letzten Jahren haben wir ja verstärkt den Einzug des Chief Digital Officers in die Unternehmensleitung, auch in der Immobilien- und Wohnungswirtschaft erlebt. Werden wir bei dieser Komplexität des Energiethemas, wie wir das ja heute hier ja nur andeuten konnten, in Zukunft auch ein Chief Energy Officer in den Geschäftsführungen der Branche benötigen?
Tolle Frage, finde ich. Also tatsächlich diskutiere ich das nicht so, ob es dann im Vorstand oder Geschäftsführung etwas damit braucht, auch mit den Kunden. Aber ich glaube, und das sehen wir jetzt ja schon alleine mit den Datenaufnahmen, wovon wir eben gesprochen haben, dass die Wohnungswirtschaft massiv jetzt diese Erfahrung und dieses Knowledge jetzt auch einkauft. Ich würde fast eine Wette eingehen, dass das in, ich sag mal, 3 bis 5 bis 7 Jahren, je nachdem wie groß die WoWi unterschiedlich ist oder bei den Gewerbeimmobilien auch der Fall sein wird. Dieses Thema Energie wird immer größer und drängender. Es ist ein großes Thema, ein ganz, ganz dickes Brett. Das Ziel steht und alles das, was wir jetzt nicht machen, wird später noch dringender kommen. Und es wird eben auch enormen wirtschaftlichen Input geben. Ja, ich glaube, es wird einen Chief Energy Officer mitgeben können, in welcher Form auch immer. Aber das Thema wird immer bedeutender werden müssen, ein Stück weit in der Immobilienbranche.
Das war Limo, der Podcast von Haufe Immobilien mit Dr. Henning Lustermann von E.ON Energy Solutions. Herzlichen Dank dir, Henning, für deine geteilten Marktkenntnisse und für dein Plaudern so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Und ohne Sie, verehrte Zuhörer, wäre das hier alles nichts. Schönen Dank, dass Sie so aufmerksam dabei waren. Mit großem Dank auch an die Technik verabschiedet sich vom Limo-Mikrofon Jörg Seifert.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.